ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Jasmin Schein ist zu Gast. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Kinderhilfswerks Unison in Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was machen Sie sonst morgens so um 10, wenn Sie nicht im SWR 1 Leute-Studio sitzen?
Telefonieren, WhatsApp schreiben, organisieren. E-Mail schreiben, telefonieren, telefonieren.
Sie sind hauptverantwortlich für das Karlsruher Kinderhilfswerk Unison. Nehmen Sie uns mal so gedanklich so ein bisschen mit, wie sieht so ein ganz normaler Arbeitstag aus? Oder gibt es gar keine ganz normalen Tage bei Ihnen?
Ja, also ich muss jetzt gerade mal kurz innegehen. Es ist jeden Tag anders natürlich. Voller Überraschungen, wie so eine Geschenkkiste, die man täglich aufmacht und dann, ja,
schaut,
und dann
was
schaut
drin
mal
ist.
Rein, was da drin ist, ja.
Und ist das gut, dass es so viel Abwechslung gibt oder sagen Sie auch, so eine gewisse Routine wäre schon ganz hilfreich?
Ich komme ganz gut klar damit.
Gut, das sucht man sich ja auch aus und gestaltet es sich ja auch. Wie viele, damit ich einen Eindruck bekomme, wie groß Ihre Einrichtung ist, wie viele Kinder und Jugendliche kommen täglich?
Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Zurzeit sind wir bei 22, 25 Kindern und ganz unterschiedliche Alterskategorien von 5 bis 16, 17.
Und die kommen zu Ihnen morgens gelaufen oder wie funktioniert das?
Vormittags haben wir Kinder, die noch keine schulische Einrichtung besuchen oder Kindergarten. Und die werden von ihren Eltern gebracht und die anderen werden ab mittags abgeholt, ab 12 Uhr.
Okay. Heißt, Sie haben dann auch einen Fahrdienst?
Wir haben auch noch einen Fahrdienst, ja.
Und der funktioniert auch ganz reibungslos?
Das ist, da sprechen Sie einen wunden Punkt an.
Okay, nämlich weil das Auto kaputt ist oder es zu wenig Fahrer gibt oder Sie ein zweites Auto brauchen?
Das auch, ja, aber das ist natürlich immer so eine Sache, wenn die Kinder ankommen in Deutschland und in Baden-Württemberg in ihren Erstaufnahmeeinrichtungen, dann ist natürlich die Motivation, eine Einrichtung zu besuchen, eine Bildungseinrichtung oder eine Schule, das braucht Überwindung. Und meistens sind diese Einrichtungen auch nicht mitten in der Stadt, wo sie ganz schnell irgendwo hinkommen können. Und wir versuchen mit unserem Fahrdienst die Kinder abzuholen und in die Schule und zu uns zu fahren.
Das heißt aber, zwischen abholen und in die Einrichtung zu fahren, liegt dann halt auch Überzeugungsarbeit, sie überhaupt dafür gewinnen zu können?
Total, total.
Also, wie stellt man das an?
Also es ist immer so der erste Schritt, wenn die Kinder einmal bei uns waren, dann folgt das einfach automatisch. Weil wenn man in das Lernfreundehaus reinkommt, das ist wie ein anderes Stück Land.
Mhm. Haben Sie, ich weiß, dass es immer schwierig ist, sich selbst zu beschreiben, haben Sie die Gabe, Menschen selbst relativ schnell zu überzeugen und für sich zu gewinnen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss überlegen.
Kämen die Kinder ja wahrscheinlich gar nicht dann vor allen Dingen beim ersten Mal mit, oder?
Ja, die Kinder sind nicht nur die Ausschlaggebenden, wenn sie zu uns kommen. Also dazu braucht er ja auch noch unser Ehrenamt. Und ich glaube, wenn man eine Vision hat und es ganz klar vor den Augen hat, dann kommt alles andere automatisch. Dann kommen die Menschen dazu, dann mit allen Gegebenheiten.
Ich merke aber schon, dass Sie eine durchweg positive Einstellung haben zum Leben. Sie sind allerdings auch keine One-Man-Show mit Unison, sondern Sie haben ganz viele helfende Hände. Wenn ich bei Ihnen auf der Internetseite schaue, sehe ich inklusive dem Hund, der zum Lernfreundehaus gehört, 37 Personen, die angegeben sind. Und das ist längst noch nicht alles.
Nein.
Nämlich?
Es sind schon über 100 Menschen, die da mitwirken. Und natürlich verschiedene Bereiche und verschiedene Zeiten. Und das alles zu koordinieren ist eine Kunst, glaube ich.
Wie alt sind die Kinder, die ihr Angebot annehmen? Sie haben eben schon gesagt, von Vorschulalter bis, wenn wir hochgehen?
16, 17.
Okay, da ist ja auch wirklich dann alles dabei, von nicht mehr Windeln wechseln, aber bis zur Pubertät. Da muss man auch ein ziemliches Portfolio haben, eine ziemliche Erfahrung haben, wie man mit den Menschen umgeht, oder?
Ja, aber ich denke, wenn man so das Herz öffnet, dann springen die Kinder rein und es ist schön.
Das klingt sehr angenehm. Trotzdem gibt es natürlich auch einige Hürden zu nehmen auf dem Weg zum Sprung ins Herz. Sprachbarriere, Sie sprechen nicht nur fließend Deutsch, sondern Sie sprechen auch Türkisch. Welche Sprachen haben Sie sonst noch im Angebot?
Die üblichen, aber hauptsächlich komme ich mit Türkisch ganz, ganz, ganz weit.
Das kann dann schon mal helfen, wenn Kinder mit türkischer Sprache zu Ihnen in die Einrichtung kommen. Wie gehen Sie vor, wenn diese Kinder zu Ihnen kommen? Was ist so das Erste, was Sie machen?
Also das Erste, was nicht nur ich, sondern wir machen, ist, den Kindern erstmal unser Haus vorzustellen. Ja, weil das Haus steckt voller Zaubereien. Und da gehen auch die älteren Jugendliche mit. Mhm. Und die gehen da sehr gerne mit. Und dann, die Gegebenheiten, die Regeln, sehr wichtig, die Regeln. Man darf im Gang nicht rennen und in die Küche darf man nicht rein und so weiter.
Das klingt natürlich sehr strikt.
Ja, und da sind wir auch wirklich sehr konsequent. Und das brauchen die Kinder auch, einen gewissen Rahmen auch, wo sie sich bewegen können, wo sie sich wohlfühlen können.
Wenn Sie uns mitnehmen in Ihr Haus, wie ist das, ein kleines Haus, großes Haus, wie viel Zimmer hat's?
Ein sehr großes Haus. Also wir haben 22 Zimmern und Räume. Mhm. Und schließt alles mit ein. Fahrradwerkstatt, Kleiderkammer, Bildungsräume, Kunstraum, Werkstatt.
Räume, in die man sich auch zurückziehen kann.
Auch, ja.
Und dementsprechend dann auch das notwendige Personal. Auch da gibt es mit Sicherheit Schwankungen, das kann ich mir vorstellen. Sie haben das Ehrenamt eben schon angesprochen. Was fehlt den Kindern und Jugendlichen am drängendsten? Also was ist erstmal so das, was sie als erstes brauchen? Ist es was Greifbares oder ist es eher was Zwischenmenschliches?
Ja, dass sie angekommen sind, das fehlt ihnen. Dass sie angenommen werden und dass sie als vollwertige Menschen da sein dürfen.
Also auch eine gewisse Wertschätzung, einen Respekt?
Ja, definitiv.
Und diese Kinder haben alle eine Geschichte, die sie mit in ihr Haus bringen. Mit Sicherheit nicht immer angenehme Erfahrungen, die man gemacht hat. Psychologische Betreuung gibt es hier auch bei Ihnen?
Gab es in der Zeit, als der Ukraine-Krieg losging, 1,5 Jahre durchweg und jetzt nur bei Bedarf.
Heißt der Ukraine-Krieg, klar, der dauert viel zu lange, aber der dauert tatsächlich dann, muss man sagen, zu lange, um ein solches Angebot aufrechthalten zu können?
Es ist die Menschen oder die Personen, die Kinder mit betreut, psychologisch betreut, die ist jetzt auch in Integrationskursen und das ist nur bedingt greifbar. Und wir versuchen da immer so einen Zwischenweg zu finden.
Wie findet man den?
Nicht immer einfach, aber es gibt so einen Pool und dadurch lernt man auch immer neue Menschen kennen und dann schaut man, sind wir auf der gleichen Linie? Mhm. Können wir uns weiterbringen und dann geht's weiter.
Kann ich mir auf der einen Seite ganz gut vorstellen, immer neues Personal oder neue Menschen kennenzulernen, aber neues Personal, auf das man sich ja auch verlassen muss, das ist wahrscheinlich schon herausfordernd.
Ja, das Ehrenamt ist ja nur freiwillig, also freiwillige MitarbeiterInnen. Mhm. Das ist schon große Herausforderung auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr schön, weil die Menschen kommen freiwillig, weil sie auch gerne kommen. Und ich persönlich bin sehr zuversichtlich und offensichtlich kommen die Menschen auch.
Eine neue und kindgerechte Lebensperspektive möchte SWR1 Leutegast Jasmin Schein geben. Das haben sie sich mit ihrem Lernfreundehaus in Karlsruhe auf die Fahne geschrieben. Das klingt toll auf dem Papier. Wie lässt sich das mit Leben und mit Inhalt füllen? Wie machen Sie das?
Ja, sehr aktiv, miteinander innerhalb einer großen Gemeinschaft mit den Kindern zusammen.
Das heißt, das sind alle gefordert. Das ist nicht nur eine Haltung, ich bekomme etwas, sondern ich muss selber mich einbringen.
Unbedingt, ja.
Das heißt, es geht um die ausgesetzte Schulpflicht für Geflüchtete vor allen Dingen. Das sind die ersten 6 Monate, wenn Kinder und Jugendliche hier hinkommen, die sie damit auffangen wollen? Sie steuern sozusagen gegen ein mögliches Nichtstun?
Das war, als wir angefangen haben, 2015, definitiv ein großes Ziel von uns, für die Kinder Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, ja.
Und es gibt einen Unterschied, geflüchtete Kinder im ländlichen Raum und geflüchtete Kinder in der Stadt?
Also es gibt einen Unterschied zwischen seit 2022, wo die Kommunen die Flüchtlingsfamilien auch bekommen haben aus der Ukraine und natürlich in die staatlichen Schulen dafür navigiert werden. Mhm. Und dann gibt es noch die Familien, die in der Erstaufnahme leben.
Und was passiert mit denen? Die haben keinen direkten Zugang zur Bildung erst einmal.
Erst einmal nicht und das ist ja dort auch ein bisschen schwieriger, das Ganze zu gestalten. Also da sprechen Sie jetzt ein Thema an, wo ich wirklich Stunden darüber reden könnte. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das da so verstehen können.
Ja, aber was ist Ihnen wichtig? Sie möchten in den Erstaufnahmeeinrichtungen möchten Sie gleich dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche das Bildungsangebot bekommen. Ob sie es wahrnehmen, ist dann immer noch eine andere Sache.
Also Bildungsangebot ist so ein bisschen breit gefächert. Also erstmal geht es, denke ich, um den Spracherwerb. Mhm. Ich bin in einem Land und wie kann ich mich verständigen? Was für Kulturen gibt es da oder wie sind die Regeln? Das finde ich einmal sehr wichtig. Und danach, ja, kommt alles andere von alleine eigentlich. Aber die Familien, die in der Erstaufnahmeeinrichtung leben, die sind ja eben auch von einem ständigen Wechsel konfrontiert. Mhm. Heute hier, morgen bekomme ich, oder in 2 oder 3 oder 4 Wochen bekomme ich dann Transfer irgendwo hin, dann wieder was Neues, wieder neue Menschen. Und da natürlich die Kurve zu bekommen, ihre Kinder Bildungsmöglichkeiten zu offerieren oder sie auch dazu anzuregen, in eine Einrichtung zu gehen, sei es staatlich oder eben so wie wir, ist nicht immer einfach.
Und das kleine ABC auf Deutsch sozusagen, was Sie den Kindern und Jugendlichen mit an die Hand geben wollen, wenn sie hier nach Deutschland kommen, nach Karlsruhe zu Ihnen, das machen Sie selbst, das machen Sie mit Lehrern, die freiwillig dort mitarbeiten bei Ihnen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben einige Lehrkräfte, ehemalige Lehrkräfte auch bei uns im Team und eine Schuldirektorin sogar aus dem Schwäbischen. Und die sind natürlich die Vollprofis. Und sie leiten auch ein Stück weit diesen Vorgang mit ein, wie wo fangen wir an und wie machen wir das, weil wir haben ja keine Bildungspflicht in dem Sinne. Ja. Und die anderen Ehrenamtlichen, die schließen sich dann an.
Sie sind in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv, haben ihr eigenes Hilfswerk mittlerweile gegründet. 2010 war das. Aber Sie sind schon ganz lange in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv, oder?
Ja, also es ist eine große Freude für mich, schon immer gewesen, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, mit ihnen Projekte zu gestalten und ihnen so dieses Gemeinschaftsgefühl zu geben.
Was gibt Ihnen das?
Freude. Ja, das ist, wenn ich Freude geben kann, dann bereitet mir eine größere Freude.
Gab es so den ausschlaggebenden Punkt, wo Sie gesagt haben, das ist genau mein Thema, Kinder-Jugendhilfe, da möchte ich mich einbringen? Vielleicht aufgrund Ihrer eigenen Geschichte, also weiß ja nicht, was wo es herkommt bei Ihnen.
Mit Sicherheit hat es was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich kam auch in die Schule, in die erste Klasse, ohne ein Wort Deutsch zu können, in Heilbronn. Mhm. Und die ganzen Schwierigkeiten als ein Kind, dass man ja mit dem, was man so begegnet, ist mir sehr bekannt. Und deswegen habe ich sicherlich auch die größte Empathie für Kinder, die unter uns sind und neu angekommen sind.
Jetzt können Sie dann tatsächlich ja einige Sachen mit Ihrer eigenen Kindheit vergleichen, gerade wenn es um den Start in der Schule geht. Würden Sie sagen, da hat sich über die vergangenen Jahrzehnte dann zum Glück was getan, oder sagen Sie, da sind leider einige Punkte immer noch sehr ähnlich?
Also meines Erachtens hat sich da nichts geändert, bis auf bis auf organisatorische Dinge, die in der Schule, also dass die Kinder, die ankommen, in Vorbereitungsklassen sondiert werden, wollte ich fast nicht sagen, das Wort, aber
eingeteilt werden.
Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber im Großen und Ganzen gibt es in den Bereichen, wo ich mit jungen Menschen zu tun habe, die jungen Menschen, die zu uns kommen ins Lernfreundehaus als Praktikanten mit einem anderen Bildungsweg, sind sehr offen, sehr weltoffen und sehr nachhaltig denkend. Aber in den Bereichen, wo die Kinder Hauptschule, normale Grundschule, ist es natürlich schon noch sehr, sehr schwierig.
Und waren Ihre eigenen Erfahrungen letztendlich dann auch ausschlaggebend zu sagen, okay, da tut sich so wenig oder zu wenig, dass ich mein eigenes Kinderhilfswerk gründe?
Nein, das Kinderhilfswerk habe ich eigentlich wegen einem Projekt, großes, weltumfassendes Projekt, Friedensmantel, den wir seit 2002 machen mit ganz, ganz vielen Kindern, um da Spendengelder zu bekommen und anerkannt zu werden, haben wir das angeregt.
Und was kann ich mir unter dem Friedensmantel vorstellen?
Das ist so ein Patchwork-Mantel, den die Kinder, nachdem sie bestimmte Themen in ihren Schulen, Klassen erarbeitet haben, wie Toleranz, Zivilcourage, wie geht es uns, was ist der Frieden, wo fängt es an? Und dann eben künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.
Und der Frieden fängt im Kleinen an, im Miteinander, schon bei Ihnen im Haus, in der Einrichtung?
Im Klassenzimmer, in der Familie, überall, im Kindergarten. Also der Frieden, das ist das Miteinander.
Was ist Ihr täglicher Antrieb?
Die Kinder, auf jeden Fall, die unsere Hilfe brauchen und aber auch inzwischen die Menschen, ein Meer von Menschen, Ehrenamtliche, die hinter mir stehen und uns so viel Power geben und Kraft, es weiterzumachen.
Sie waren auch schon im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Warum haben Sie den Trip damals gemacht?
Das kam einfach auf mich zu. Ein befreundeter Anwaltskanzlei, deutschsprachig in Kiew, kontaktierte mich und da ging es darum, dann auch eine Familie aus der Grenze abzuholen. Und wir haben die Spenden gesammelt für die, ja, für eine Koordination der Bundespolizei an der Grenze.
Heißt, Sie haben Ihre gesammelten Spenden dort abgegeben, die wurden dann gleich weiterverteilt. Und Sie haben auf dem Rückweg Familien mitgenommen, um ihnen einen sicheren Ort anzubieten.
Genau, also es war ursprünglich gedacht, dass wir mit einem Bus fahren und auch ein paar Güter mitnehmen. Aber nach einem Aufruf wurden es viel, viel mehr. Und dann haben wir das umorganisiert und etwas größer angegangen.
Etwas größer heißt, es war sehr viel größer oder es war...
Ja, es waren dann drei Lieferwegen voll und ja.
Was haben Sie für Eindrücke dort sammeln müssen, muss man wahrscheinlich sagen?
Also auf dem Weg dorthin waren das schon dramatische Eindrücke. Es schneite, also es war März, Anfang März, als wir hingefahren sind. Ich glaube am 2. März 22. Und in Polen, da fuhren ganze Panzer auf der Autobahn. Und es waren schon, ja, wenn man das so auf den Bildern sieht, ist das eine Sache. Aber wenn man
wenn so die eine an einem Maschine,
wir an ihnen vorbeifahren, weil sie ja so langsam sind, ist das schon sehr heftig, ja.
Bedrückend?
Sehr.
Sind das Erfahrungen, die Sie jetzt beiseite geschoben haben, ganz bewusst, die Sie dann jetzt heute für das Gespräch nochmal raustun? Oder sind das Bilder, die sich eingebrannt haben, die Sie auch vielleicht für Ihre tägliche Arbeit ja brauchen, um sich nicht zu ermahnen, aber um sich das nochmal vor Augen zu führen?
Ja, die ganze Stimmung von damals kommt jetzt bei mir schon ein Stück weit wieder hoch, weil ich das danach in eine Schublade gepackt habe. Und ja, jetzt ist es, also man muss es ja auch irgendwie, um keine traumatischen Erlebnisse tagtäglich zu leben, weil meine Aufgaben waren dann eine andere, als ich zurückkam.
Trotzdem ist es ja wahrscheinlich hilfreich für Ihre Arbeit, diese Bilder zu kennen, wenn Menschen aus der Ukraine in Ihre Einrichtung kommen, damit man so in etwa eine Vorstellung davon hat, was die Menschen für ein Land gerade verlassen haben, wie es da aussah und was sie mitgemacht haben, obwohl man das wahrscheinlich wirklich nur erahnen kann.
Also wir waren am Anfang im Lernfreundehaus überrannt, kann man sagen, weil ich war bis 1 Uhr nachts im Lernfreundehaus und habe noch organisiert für den nächsten Tag. Und wir haben die Kinder, also wir haben sofort angefangen, am 8. März hatten wir zum Weltfrauentag, hatten wir eine Infoveranstaltung für die Mütter mit ihren Kindern und am 9. März haben wir direkt angefangen. Und dann kam das wie ein Tsunami über uns. Also Mütter, die um 11 Uhr abends, nachts bei uns angeklopft haben und ihre Handys gezeigt haben, die gerade angekommen sind. Wir haben gehört, hier gibt es etwas zu essen. Gibt es etwas zu essen, stand da drauf. Übersetzt.
Und konnten Sie allen was geben, was Sie brauchten?
Allen.
Die Hilfsbereitschaft über die Kriegsjahre hinweg, die wir jetzt schon erlebt haben, wie hat die sich Ihrer Meinung nach, Ihrer Erfahrung nach entwickelt?
Die Kriegsjahre?
Oder die Bereitschaft der Menschen zu helfen? Weil mittlerweile haben wir ja dann auch noch einen anderen Kriegsschauplatz leider mit dem Nahen Osten. Die Ukraine ist manchmal präsenter in den Nachrichten, manchmal nicht. Davon lebt es ja dann auch. Wie erleben Sie das?
Also wir Menschen, wir sind ja so programmiert, glaube ich, dass wenn irgendwo eine Not passiert, wo man auch schnell helfen möchte und dann ist die Bereitschaft auch richtig groß und plötzlich sind ganz viele Menschen da, die helfen wollen. Und dann schwindet es auch ganz schnell wieder. Und das war 2014, 15 hat es relativ lange angehalten. Und jetzt nach 2022, muss ich sagen, war das ja nach 8 Monaten sozusagen.
Ebbte es ab. Helfen, wo Hilfe benötigt wird, ohne Geld zu verlangen, das ist die Erklärung eines Ehrenamtes. Für SWR1 Leutegast Jasmin Schein geht's gar nicht ohne, sonst könnte sie ihr eigens gegründetes Kinderhilfswerk Unison in Karlsruhe gar nicht leiten, sonst würde es gar nicht laufen. Mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen, Sie haben es eben schon mal so angerissen, ich hatte von 37 gesprochen, die ich auf der Homepage bei Ihnen finde. Und Sie sagen, es gehören nochmal Hunderte dazu. Auf was für einen Kreis ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer können Sie tagtäglich zurückgreifen?
Ganz, ganz viele. Und aus ganz vielen verschiedenen Generationen, Alters.
Von bis?
Von 18 bis 80 und über 80.
Wahnsinn.
Ja.
Und ich habe die Vorstellung, diese Menschen, die sich dann für das Ehrenamt entscheiden, die bringen ja dann schon eine gewisse Motivation mit, die wollen helfen. Ist das so? Oder ist es für einige auch nur ein Zeitvertreib?
Ja, da gibt es viele verschiedene Motivationen, glaube ich, seitens Ehrenamt tätig zu werden. Manchmal auch Einsamkeit oder ein Tag, was vom Nichtstun geprägt ist. Mhm. Oder die Enkelkinder wohnen ganz woanders und ich habe dann Kinder um mich rum. Ganz unterschiedliche.
Als Ersatz sozusagen für die eigenen Enkelkinder. Mhm. Hilft Ihnen das?
Das hilft uns allen. Es ist ein sehr spannendes Feld, Ehrenamt. Und das sind ja alles MitarbeiterInnen, die ja nicht bezahlt werden. Mhm. Und mit denen dann sich so auf eine Straße zu begeben und so ein Haus zusammenzuleiten, das ist schon spannend.
Wie nehmen Sie die denn mit an die Hand? Weil da hört man ja schon raus, es geht bei Ihrer Arbeit nicht nur darum, Kindern und Jugendlichen, die aus einem anderen Land hier zu uns kommen, eine bessere Perspektive aufzuzeigen, sondern sie müssen ja auch mit ihren ehrenamtlich helfenden Menschen arbeiten und die an die Hand zu nehmen und die zu leiten. Wie geht das? In welcher Form sind Sie da gefragt?
Also für mich zählt erstmal immer der Mensch. Und ich finde sie so interessant, die Menschen und ihre Hintergründe. Und wenn wir uns kennengelernt haben und geschaut haben, wo die Gaben sind, in welchem Bereich sie arbeiten können, wollen, da kann man sie dann auch einsetzen. Und dann macht es allen Spaß.
Sie sprechen von Gaben. Welche Qualitäten, also wenn ich mich jetzt bei Ihnen melde und sage, ich würde gerne bei Ihnen mitmachen, was würden Sie sozusagen abklopfen und mich nachher in welchem Bereich einsetzen?
Ich weiß nicht, vielleicht können Sie ja Yoga zum Beispiel.
Nein, da überschätzen Sie mich.
Also es kommt immer drauf an, was Sie machen wollen oder wo Ihre Interessen liegen. Wenn Sie zum Beispiel musikalisch ausgestattet sind.
Das könnte ich, ja.
Dann kann man ja auch ein paar Akkorde üben, Gitarren.
Okay.
Mit den Kindern.
Bei mir wären es eher die Trommeln. Trommeln geht auch?
Auch, haben wir auch gut. Ganz viele.
Sehr gut. Sie haben eben schon gesagt, dass sich das natürlich auch immer wieder verändert, dieser Pool an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ich habe gelesen, zu Kriegsbeginn in der Ukraine konnten Sie auf rund 20 freiwillige Übersetzerinnen und Übersetzer zurückgreifen. Wie ist der aktuelle Stand da jetzt?
Ja, fast null.
Okay.
Weil ganz am Anfang haben auch Firmen ihre MitarbeiterInnen freigestellt für soziale Möglichkeiten, wo sie übersetzen können. Und wir hatten unglaublich viele Menschen, jeden Tag 15, 20, die gar nicht angekündigt waren. Plötzlich standen sie da. Und jetzt ist es schon so, dass wir uns jede Woche neu organisieren müssen.
Okay, dann können Sie jetzt gerade einen Aufruf machen und das ist nicht das einzige Feld, wo Ihnen mit Sicherheit ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gerne unterstützen können. Wo kann man sich melden, wenn man Ihnen helfen möchte?
Ja, bei mir.
Ja, genau, richtig. Geht das über die Internetseite Unison?
Ja, definitiv. Also wenn man auf die Website drauf geht, dann eine kurze E-Mail geschrieben hat, dann antworten wir sehr zuverlässig.
Das kann ich mir vorstellen, weil es ja auch zwingend notwendig ist. Diese grundsätzliche Bereitschaft der Menschen, die ja halt helfen wollen, ist das schwankend oder ist das auch? Wir haben eben schon die Hilfsbereitschaft so ein bisschen uns beschreiben lassen von Ihnen, dass die nachgelassen hat. Dann irgendwann ist diese grundsätzliche Bereitschaft, das Ehrenamt zu ergreifen, auch weniger geworden, deutlich weniger geworden über die Jahre?
Das schwankt auch immer mal ganz viel und dann kommt auch drauf an, wie aktiv wir suchen, glaube ich. Und man muss ja auch Ehrenamt coachen und an die Hand nehmen und ihnen auch immer wieder die Hintergründe, also je nach Bereich, wo sie arbeiten, die Hintergründe der Kinder, das, was sie machen. Und wenn das Ganze Sinn erhält und auch Sinn macht, dann bleiben sie auch dabei. Wir haben Ehrenamtliche, die sind tatsächlich auch von ganz am Anfang seit 8 Jahren im Lernfreundehaus.
Die Vorbereitung auf den heutigen SWR1-Leutegast Jasmin Schahin, die ließ mich dann auch über die ein oder andere Negativschlagzeile stolpern. So habe ich dann zum Beispiel, Sie sind zuständig für das Karlsruher Kinderhilfswerk Unison und dann war zum Beispiel eine Schlagzeile, Lernfreundehaus kann nicht mit direkter Landesförderung rechnen oder Ende der Karlsruher Kleiderkammer, Fragezeichen. Wenn wir jetzt nicht den genauen Kassensturz machen wollen, das Geld ist ja kein unwichtiger Faktor bei Ihrer Arbeit?
Gar nicht. Nur wir sind scheinbar, wir passen in keine Nische und deswegen können wir auch so nicht gefördert werden.
Das heißt, Sie bekommen keine öffentlichen Gelder?
Kein Cent.
Sondern Sie sind allein spendenbasiert?
Total, ja.
Wieso passen Sie nicht in die Nische? Was fehlt Ihnen dazu? Was haben andere Hilfswerke, die öffentlich unterstützt werden, was Sie nicht haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat primär mit dem zu tun, dass wir Dinge freiwillig angefangen haben mit den Flüchtlingskindern und die Kinder, die in der Erstaufnahme, Landeserstaufnahme leben, die sind sozusagen von dem Land auch versorgt. Mhm. Und das, was wir machen, ist ja ein Zusatzangebot. Und da ist halt eben kein Budget dabei.
Dann müsste es da nicht zwingend Ihre Aufgabe sein, sich irgendwie einen Weg zu suchen, dass Sie halt auch an öffentliche Gelder für Ihre Arbeit kommen? Oder sagen Sie, dann würden wir uns von unserer Grundidee so verabschieden, dass wir es nicht möchten?
Es gibt einfach keine Chance. Wir haben schon sehr häufig probiert und wir haben 2022 für 3 Monate eine halbe Stelle von unserer Stadt bezahlt bekommen, eben wegen Ukraine-Arbeit und 2023 auch. Also ansonsten haben wir einfach keine Chance. Damit haben wir uns abgefunden. Es ist überhaupt nicht einfach. Also das ist wirklich ein Wunderpunkt, monetäre Unterstützung zu bekommen.
Das heißt, Klinkenputzen gehört zu Ihrem täglichen Tun dazu?
Definitiv ja, aber inzwischen nach 8 Jahren mache ich das nicht mehr. Ich habe auch die Energie dafür gar nicht mehr. Es ergibt sich irgendwie und wir kommen sehr knapp aus mit unserem Geld, immer. Aber irgendwo geht auch ein Türchen auf, wenn es da nicht mehr geht.
Das ist aber auch Ihre grundsätzlich positive Einstellung, dass irgendwo es wieder eine neue Tür gibt, die Ihnen ein bisschen Freiraum verschafft. Wir haben ja gerade in den Nachrichten gehört, da hatten wir beide große Augen, dass noch nie so viel Geld vererbt und verschenkt wurde wie zuletzt. Unison hat nichts bekommen, habe ich daraus verstanden. Ist das für Sie teilweise auch frustrierend, dass Sie gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr länger? Gab es diese Überlegung, Unison dann auch aufzulösen, das Kinderhilfswerk?
Immer wieder, ja, also auflösen eher nicht, aber zu überlegen, ob wir das Lernfreundehaus auch weiterführen können, das machen wir immer Jahr für Jahr. Und es ist ja sehr energieraubend, sich auch noch über Gelder, Finanzierung, einen Bus, den wir dringend brauchen jetzt gerade und die Akquise, die damit zusammenhängt, und es braucht unglaublich viel Energie, und sich dann so zu balancieren, dass das tägliche, schöne und sinnvolle Arbeit mit den Kindern weitergehen kann, ist nicht immer einfach.
Was sind so jetzt auf Ihrer To-Do-Liste die nächsten großen Punkte, die Sie abarbeiten müssen, um, ja, Sie haben ja schon fast eben deutlich gemacht, um auch weiter existieren zu können zum Beispiel, aber was sind so die wichtigsten Punkte, wo Sie rangehen? Was haben Sie auf dem Schreibtisch liegen?
Alles voll.
Okay.
Alles voll. Ja, es gibt ganz, ganz viele Listen. Also ich fange jetzt mal so sanft an mit den Kooperationen, die wir noch anstreben mit verschiedenen Schulen und Kindern. Und dann geht's weiter mit Sponsoring-Akquise. Das ist so weniger angenehm.
Ein zähes Geschäft, wie Sie gesagt haben.
Ja. Und
wenn Sie sagen, Sie fangen sanft an, was sind so die ganz harten Sachen?
Dass wir oder dass ich jetzt einfach nach Lösungen suchen muss für ja die Beförderung der Kinder und damit verbundenen Bussen.
Was zu ihren täglichen Aufgaben gehört. Was ich mich gefragt habe jetzt nach unserem Gespräch über fast 2 Stunden, das Angebot, was Sie dort mit Unison anbieten, das könnte ja genauso auch von Kommunen und vom Land kommen. Wie sehr sind Sie eigentlich im Austausch mit Politikerinnen und Politikern?
Also so jetzt in den letzten 8 Jahren waren schon einige bei uns. Und auch auf der Landesebene. Aber leider hat sich daraus nichts ergeben, weil wir, wie soll ich sagen, so ein Präzedenzfall sind.
Was Sie eben schon deutlich gemacht haben, genau, ja. Keine öffentlichen Gelder deshalb bekommen, weil Sie sich um Felder kümmern, wenn ich es richtig verstanden habe, die dann andere liegen lassen, in die Erstaufnahmeeinrichtungen zu gehen, um den Kindern dort ein Bildungsangebot zu geben. Aber den Austausch muss es ja trotzdem geben mit der Politik, weil so ganz unwichtig ist ja das, was Sie dort machen, nicht.
Ja, die Frage ist halt immer, ob wir tatsächlich auch fehlen würden, wenn wir von der Bildfläche verschwinden würden. Und die Antwort ist, wahrscheinlich nein, weil dann würde ja das ganze System, wie es ja bisher so ist, die Menschen weiter mittragen mit den möglichen Nötigkeiten. Nur ich denke einfach, dass wir mit unserem Dasein, insbesondere, also es ist so meine persönliche Philosophie, Lebensphilosophie, dass mein kleines Leben ganz viele Leben berühren kann. Mhm. Und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, täglich Gutes zu tun, die denken genauso. Und wir haben kleine Steinchen oder Kieselsteinchen, die wir dann Großes bauen und eben ja Leben berühren. Und ohne diese Berührungspunkte denke ich, dass die Integration von den Kindern, die ankommen, nicht so fließend klappen kann. Sollte ich nur 2 Kinder auf diesem Weg, die ich begleitet habe, erreicht haben und daraus wird was, also ein Mensch, der etwas erreichen kann, dann hat schon mein Leben seinen Sinn erfüllt.
Also dann heißt es, um das nochmal so ein bisschen zu korrigieren, ob es auffallen würde, wenn es Unison nicht mehr geben würde, Sie sagen wahrscheinlich nicht, im großen Ganzen nicht, aber im kleinen schon.
Naja, also den Menschen, die wir helfen, denen würden wir natürlich fehlen, auf jeden Fall.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin ganz viel Optimismus, den Sie haben, Frau Schahin. Ganz viel ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Sie brauchen für Ihre Arbeit. Und danke, dass Sie das machen, was Sie tun.
Sehr herzlichen Dank, auch von meiner Seite.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.